Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen zu Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Wie ihr hört, ist es meine Stimme. Paulina ist nämlich heute leider in Hamburg und kann nicht dabei sein. Dafür haben wir jemand anderes aus Hamburg bei uns, nämlich Jim von Hypemakers. Und ich muss sagen, es war ein richtig geiler Podcast. Jim baut dort ein Creator Management auf. Er arbeitet mit Nischen, mit Tech und Handwerk. Er treibt sich auf Baumessen rum. Das war sehr inspirierend, sehr abseits von dem, was man sonst hört. Von daher ganz, ganz, ganz große Empfehlung. Und ich mache auch den Catch-up mit ihm. Und dort geht es um Sauna, um Members Clubs und um seine eigene Partyreihe. Richtig wild. Viel Spaß. Heute haben wir bei uns Jim, einer der Gründer von Hypemakers, einem Creator Management. Hallo Jim.
Hallo Pascal.
Schön, dass du da bist. Schön, dass du dich um 5.30 Uhr in den Zug aus Hamburg nach Berlin gesetzt hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein und ein bisschen erzählen zu können und mich mal mit dir hier auszutauschen.
Ja, ich freue mich auch mega. Und sag mal, das hast du gerade eben im Vorgespräch angerissen. Es gibt eine Veränderung bei euch.
Genau, es gibt eine kleine Veränderung oder eine große Veränderung. Intern klein, extern groß. Wir nehmen quasi eine Neufirmierung vor und trennen uns von unserem ehemaligen Mutterschiff Play the Hype, das ja wahrscheinlich auch den meisten Zuhörern hier was sagen wird, weil wir uns so ein bisschen auseinanderentwickelt haben und irgendwie unterschiedliche Visionen von der Zukunft haben und gemeinsam mit Jonathan, ich weiß nicht, ob du dem schon mal begegnet bist.
Check.
Nein, Jonathan, okay. Miskiewicz, das ist so ein bisschen größerer, braunhaariger Typ, der macht bei uns die Tech-Unit.
Ah, okay.
Und gemeinsam mit dem gründen wir jetzt aus und gliedern uns an den Social an aus Hamburg. Genau, und ziehen in die Hafen City und das jetzt im vollen Gange. Das heißt, ehemals Hypemakers, zukünftig Vertical Influence.
Boah, spannend. Genau. Ich habe ja gehofft, dass das krasser Gossip, Business Gossip auch, ist hier, aber es ist ja schon
auch übrigens
öffentlich.
Namensfindung mittlerweile ziemlich schwer, weil du brauchst ja eine passende Domain und einen Namen, der irgendwie noch frei ist, ohne da so mit 3 Bindestrichen zu arbeiten. Und ich war sehr glücklich, dass die Domain noch frei war, weil ich finde, das beschreibt unser Geschäftsmodell ja ziemlich gut.
Ja.
Und
Ich habe letztens, Fun Fact, ich habe immer so eine Liste von so Namen, die ich sammle, wenn man mal irgendwie wieder was gründen will. Letztens hatte ich eine Idee, also ich fand Working Title ganz geil. Ich habe so einen Film gesehen, da war irgendwie so ein Geschäft, hieß Working Title und ich fand das irgendwie ganz geil als Agentur, weil es wirkt so, okay, man ist im Prozess, man verändert sich, ist irgendwo, wo man arbeitet. Ich finde das irgendwie ganz cool als Geschäftsname.
Ist lustigerweise, ich habe der Vater von einer guten Freundin von mir verdient hauptberuflich Geld mit Domains und Telefonnummern.
Ist nicht dein Ernst.
Der kauft quasi einen großen Stacks Domains und Telefonnummern auf und verkauft die dann weiter an irgendwelche Leute, die halt ein super hohes Interesse haben, 9x die 2 in ihrer Telefonnummer zu haben und so.
Das ist sehr krass.
Da sind Leute in der Tat bereit, unfassbar viel Geld für zu bezahlen. Und es ist in der Tat ein Geschäftsmodell, ne? Also so, wenn du dir das auch anguckst, Domains werden teilweise für horrende Summen verkauft. Ist schon verrückt.
Ja, das stimmt. Ich habe es auch mal gehört, dass es echt Leute gibt, die sich darauf spezialisiert haben, vor allem auch von Marken, Domains zu kaufen in irgendwelchen Variationen und die dann wieder teuer zu verkaufen. Und Fun Fact, ein Homie von mir hat sogar, bei Social Media Accounts ist das ja auch so, und ein Homie von mir hat den, also eigentlich verrückt, hat den @liebe-Account auf Instagram privat geclaimed. Das ist sein Account. @liebe. Und der versucht ja halt die ganze Zeit zu verkaufen an die BVG, wegen weil wir dich lieben und so, die wollen es aber nicht. Und ich finde das richtig verrückt.
Ja, das ist total wild. Aber generell, ne? Ich heiße ja Jim und dann, ich war früher ganz stolz mit so 12 oder 11. Es gab nämlich einen Account, der hieß einfach Jim, keine Posts und der hatte so 20.000 Follower auf Instagram. Und das hat mir so Bestätigung gegeben, dass mein Name schon ziemlich cool ist, wenn einfach nur der Name Follower hat. Und mittlerweile hat, glaube ich, Mr. Beast den Account gekauft.
Nein.
Wenn ich mich nicht täusche. Genau, weil der ist ja Jimmy und ich glaube, er ist Jim auf Instagram mittlerweile. Aber es könnte auch Bullshit sein. Ich meine nur, das irgendwo gesehen zu haben. Auf jeden Fall wurde der Account mittlerweile verkauft. Würde mich mal interessieren, für welchen Betrag, wie viel mein Name wert ist.
Also wir haben natürlich einen Fakt-Check im Hintergrund und prüfen das.
Genau, das würde mich jetzt mal interessieren, definitiv, ob ich mich hier zu weit aus dem Fenster gelehnt habe.
Okay, reichen wir nach. Jetzt sind wir ja fast schon in unserem Catch-up. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, weil Paulina heute leider nicht am Start sein kann. Deswegen meine Frage an dich, was ist letzte Woche passiert? Was hat dich bewegt?
Boah, ja, sehr gute Frage. Letzte Woche war sehr, war sehr turbulent, weil ich weiß nicht, das werden die wenigsten wissen, aber ich habe parallel zu meinem Talentmanagement veranstalte ich in Hamburg noch Partys und da hatten wir am Samstag unsere nächste Party.
Digga, und, ich check das nicht. Also ist das schon fucking anstrengend genug? Also warum tut man sich das noch an?
Das ist irgendwie entstanden aus lustigerweise aus Hypemakers damals, weil wir Thomann Music so ein super wildes Konzept gepitcht haben und die halt einfach gesagt haben, ja hier, macht. Und dann hatten wir halt unsere erste Party, die Thomann Music bezahlt hat. Und dann waren alle Leute so, ja und was ist jetzt als nächstes dran, ne? Und wir so, ja keine Ahnung. Und jetzt hat das sich so über die Jahre entwickelt. Wir haben jetzt auch im Sommer unser erstes kleines Festival in Hamburg gemacht mit so 1500 Leuten. Und ja, mittlerweile läuft so richtig gut und das macht immer mehr Spaß, wie bei allem, was so anfängt zu laufen. Und da hatten wir jetzt am Samstag unsere letzte Party. Da ist relativ viel Kapazität reingeflossen. Ansonsten war ich davor noch auf der Polaris. Das ist so eine Cosplay-Messe in Hamburg.
Okay.
Auch sehr interessant. Da hat ein Creator von uns einen Vortrag gehalten zu YouTube-Shopping. Und ansonsten, ja, viel Tagesgeschäft. Ich bin seit letzter Woche wieder offiziell im Fitnessstudio angemeldet, was...
Geil.
Genau.
Der Sommerbody wird im Winter gemacht, ne? Oder gibt's nicht so einen Spruch?
Genau, aber deswegen sehr, sehr, sehr turbulente Woche, aber sehr, sehr angenehm. Krass. Und bei dir?
Warte, ich muss noch mal kurz nachfragen mit dieser Party. Also wie strukturierst du dann deinen Tag? Also machst du dann von morgens, kann man es 9 bis 18 Uhr, Hypemakers? Und danach dann kam das Party-Business oder wie?
Genau, also ich mache das gemeinsam mit einem sehr guten Kumpel von mir, der DJ ist. Und der ist quasi zuständig für den ganzen kreativen Prozess da drin. Also der kümmert sich um die DJ-Bookings und der kümmert sich auch so ein bisschen um die Grafiken. Und ich kümmere mich halt, ne, ums Marketing und auch so ein bisschen generell um die Struktur, dass das halt alles Sinn ergibt, dass wir auch nach außen irgendwie... Bei einer Party ist es ja so, man muss sich ja irgendwie rar machen. Das muss ja Status sein, auf dieser Party zu sein, damit das funktioniert. Die Leute müssen ja auf diese Party wollen. Das heißt, gerade am Anfang ist es relativ schwierig. Und ich habe so eine ganz klare Regel. Ich mache quasi während meines normalen Arbeitstags nichts für die Eventreihe. Einfach, weil ich halt so ein Fokusmensch bin und ich mich ungern dann aus meinem Workflow rausreißen lasse und mich dann auf einmal damit beschäftigen muss, keine Ahnung, wie viel Kästen Freiware uns Carlsberg da am Samstag hinstellt. Ne? Also so, das hat dann relativ wenig mit meinem alltäglichen Geschäft zu tun. Und die Partyreihe ist auch mittlerweile, wirft die ein bisschen Geld ab, aber mit Partys wirst du nicht reich. So,
ja,
ne?
Ja,
also es ist eher so ein Hobby, was nebenbei läuft, was aber natürlich auch immer wieder streut in das Geschäft, was wir auch alltäglich machen, weil alle Leute gehen feiern, dadurch lernst du auch irgendwie neue Leute kennen. Wir haben auch da mittlerweile Markenpartnerschaften auf der Partyreihe, quasi feste Sponsoring-Deals, die jedes Event laufen. Cool. Also es bedingt sich dann immer und das ist so ein bisschen meine Rollenverteilung. Und genau, dann am Tag vom Event ist natürlich immer sehr viel Arbeit angesagt, aber grundsätzlich priorisiere ich dann doch das, was auch die Miete zahlt.
Ja, finde ich gut. Ansonsten, wenn es so komplett durchgemischt ist, ich werde dann auch mal wahnsinnig und man hat das Gefühl, dass man so die richtige Priorität, der nicht gerecht wird irgendwie.
Überhaupt nicht. Nee, aber also, falls du mal in Hamburg feiern gehen willst, gib Bescheid. Wir sind in der Tat auch Ende November nochmal in Berlin.
Ja, perfekt. Genau. Auf jeden Fall. Und sag mal, wie schafft ihr das, dass ihr das so rar bekommt?
Ist eine gute Frage. Wir haben damals angefangen, weil wir irgendwie aus Corona rausgekommen sind und so gesagt haben, ey, das ist schon super maues Angebot und wir das auch in unserem ganzen Umfeld gemerkt haben. Und damals hatten wir es dann so platziert bei Thomann, dass wir gesagt haben, ey, guck mal, ihr seid größter Musikhändler. So, enabled mal Musik für die jungen Leute. So, macht mal. Und eigentlich hatten wir ein Konzept, das so ein bisschen vorgesehen hat, dass die in jeder großen deutschen Stadt eine fette Party schmeißen, bestehend aus DJs und Live-Acts und einer Ausstellung, die umsonst ist für junge Leute. Und das wollten wir quasi unter diesem Slogan laufen lassen. Hat sich dann Anfang des Jahres 2023 zerschlagen, weil Thomann uns die Budgets gestrichen hat. Dann waren wir ja so ein bisschen ratlos und dann saß ich irgendwann bei dem Pal, ich weiß nicht, ob der Club Pal dir was sagt.
Ja.
Genau, das ist wahrscheinlich so der populärste Techno-Club in Hamburg. Saß ich relativ verzweifelt im März im Büro vom Pal. Und weil ich den Besitzer über zwei Ecken kannte und meinte so, ich muss irgendwie eine Party machen. Und eigentlich ist Pal ein relativ exklusiver Club. Glücklicherweise hat ihm aber die Fläche gehört, auf der wir unsere erste Party geschmissen haben. Und dann hat er uns einfach ein Date fürs Pal gegeben. Wir haben aber davor ein Live-Konzert gemacht. Also wir hatten ziemlich wenig mit Techno zu tun und erst recht nicht mit dem Pal so. Und dann haben wir unsere erste Party im Pal gemacht. Und daraus ist so ein kleines Movement entstanden, weil wir auf einmal 19, 20, 21-Jährige ins Pal geholt haben, den Club ein bisschen gecrashed haben, aber in einem positiven Sinne und ganz viele junge Leute gemerkt haben, okay gut, hier entwickelt sich gerade was und wir kriegen zum Beispiel auch durch die Eventreihe Zugang zu Orten, an denen wir eigentlich nicht feiern würden. Und das hat sich jetzt so aufgebaut immer weiter. Und wir achten halt sehr stark darauf, dass wir immer super Sound haben. Wir bringen immer unsere eigene Anlage mit. Wir haben immer ein ausgefeiltes Lichtsystem. Wir achten sehr auf unsere Tür, dass die halt immer sehr freundlich ist. Wir haben immer ein Awareness-Team auf den Events, damit sich halt um die Leute gekümmert wird. Ist immer sehr durchdacht. Das Ticketing ist auch sehr angepasst an unsere Zuschauer. Und wir etablieren auch so einen Community-Gedanken. Und das klappt wirklich extrem gut so. Und das schafft halt irgendwie so ein kollektives Gefühl. Und die Events sind auch immer wie so ein kleines Klassentreffen. Also so alle sehen sich da wieder und es macht total viel Spaß. Und genau, es ist einfach so ein schönes Nebenbei. Und genau, ich würde lügen, wenn es nicht Spaß macht, Partys zu machen. Ne? Aber genau, das ist so ein bisschen so ein kleiner Side-Hustle, der jetzt aber auch immer größer wird, ne? Wenn man bedenkt, irgendwie so 1500 Leute auf einer Open-Air-Fläche im Sommer mit einer riesigen Produktion und so. Das ist dann auch irgendwann nicht mehr nur Spaß, weil es ja auch irgendwo ein finanzielles Risiko darstellt. Aber ein Glück sind wir noch nicht komplett auf die Fresse gefallen.
Vielleicht baut ihr das neue Tomorrowland aus Hamburg. Das wäre nochmal was.
Who knows?
Ich finde auf jeden Fall die Energie super, richtig geil. Was war bei mir los die Woche? Ich hatte den letzten Podcast am Freitag und jetzt ist Dienstag, deswegen nicht so viel passiert. Aber so ähnlich wie du, nicht Fitnessstudio, aber ich war in der Sauna und ich bin ein großer, großer Sauna-Fan. Das ist für mich so echt die 3 Stunden der Ruhe. Und ich überlege die ganze Zeit, ob ich mich in so einem cheesy Members Club anmelde. So Soho-Haus oder in Berlin, so Telegrafenamt. Aber ab und zu ist mir das ein bisschen zu cringe. Und abends denke ich mir, irgendwie wäre es geil, so einen Ort zu haben. Was ist dein Blick auf Members Clubs?
Also auf der einen Seite schon cool, gerade wenn du am Montag da bist und alles super günstig ist. Mhm. Ist es der Montag oder ist es der Sonntag, wo alles so günstig ist?
Ich weiß nicht genau, aber gut zu wissen.
Wenn du in so einem Members Club so für so 2,20 Cappuccino trinken kannst, finde ich geil, vor allem wenn du frisch aus der Sauna kommst. Mhm. Grundsätzlich bin ich ein großer Fan von etwas exklusiveren Orten, weil irgendwie Sauna ist ja auch eine Art von... Er ist ein intimer Raum und ich finde, ich habe das Gefühl, dass je exklusiver ein Ort ist, so Intimität einfach mehr respektiert wird. Beziehungsweise Leute sich irgendwie verantwortlicher für diesen Raum fühlen. Das heißt grundsätzlich schon. Andererseits finde ich damit, ich finde, so etwas sollte halt kein Statussymbol sein und ich verhasse Leute, die so etwas zu Statussymbolen machen ein wenig. Mhm. Ne? Weil also so einen gewissen Anspruch an seinen Lifestyle zu haben, ist ja total human und das auch irgendwie durchsetzen zu wollen, super cool. Aber Leute, die sich halt etwas darauf einbilden, in solchen Member Clubs zu sein, das finde ich etwas albern. Aber ansonsten...
Das würde ich natürlich nicht machen, Jim.
Ansonsten, ich meine, wenn die eine gute Sauna haben und du da irgendwie ein geiles Angebot hast, go for it, ne? Ich glaube, gerade am Soho-Haus, das ist ja zum Beispiel was ich bin bei Fitness First, das ist mir zum Beispiel total wichtig. Ich kann in ganz Deutschland ins Fitnessstudio gehen. Ne? Ich bin jetzt in Berlin und ich kann trainieren gehen. Das heißt, ich kann irgendwie so ein bisschen so eine Konstanz einhalten. Das ist im Soho-Haus natürlich auch geil, wenn du irgendwie international mal unterwegs bist und dann so diese Kette an anderen Orten besuchst und so, stelle ich mir schon sehr, sehr geil vor.
Ja.
Genau, aber also, vielleicht tut es auch ein normaler Spa.
Ja. Ich habe das Gedankenexperiment noch nicht abgeschlossen, aber das ist auf jeden Fall sehr viel guter Input.
Ich habe gehört, im Soho-Haus hat man immer eine +1, oder? Kannst du so einen Einladungslink und kannst dann Leute mitnehmen?
Ja.
Da musst du mich dann, kannst du mal Bescheid
sagen. Sag ich nochmal Bescheid, ne? Nach der Party in Berlin.
Genau.
Cool, perfekt. Dann wollen wir den zweiten Teil starten.
Let's do it.
Alrighty, wir wollten heute ja ein bisschen tiefer ins Thema Creator Management eintauchen und vor allem, was ihr bei Hype Makers macht und du hattest ja im Vorgespräch gesagt, dass ihr so einen Fokus auf Nischen habt. Das finde ich mega interessant, dass wir da mal reintauchen.
Genau, also um vielleicht so ein bisschen Hintergrund zu schaffen, wir haben grundsätzlich angefangen wie jedes Creator Management in so einer Early Stage von TikTok im August 2021 und haben halt gesagt, okay gut, lustigerweise der Background ist, dass mein Vater managt Autoren und Schauspieler.
Ach, witzig.
Und macht quasi den Tourmanager und die Vertragsverhandlungen mit Verlagshäusern und so. Und die Jungs von Play the Hype, mit denen war ich zusammen in der Oberstufe und teilweise auch schon in der Vorschule. Und das ging bei denen so langsam los, ne? mit den ersten Kampagnen. Dann gab es diesen Funny Frisch Case und daraus entstanden halt sehr viele Zusammenarbeiten mit Creatern. Und dabei haben die gemerkt, okay, gut, die sind alle, die kennen ihre Preise nicht, die sind nicht professionell. Jim ist sowieso die ganze Zeit hier. Jims Vater managt ja eigentlich schon Künstler. Vielleicht kann Jim das ja auch. Und dann haben wir es einfach out of the blue losgelegt. Ich habe mir, glaube ich, 3 Tage vor unserem ersten Creator-Gespräch TikTok runtergeladen, weil ich mich immer gewehrt habe gegen noch eine Social-Media-Plattform.
Ja.
Weil ich halt gesagt habe, okay, ich bin schon so viel auf Social Media, jetzt auch noch eine mehr.
Ja.
Musste ich dann natürlich, ne? Sonst wäre nicht authentisch gewesen. Aber ja. So ging es dann los und wir hatten sehr lange halt einfach ja, typische Creator, die sehr, sehr stark auf die breite Masse streuen. Sind aber halt auch, um ehrlich zu sein, nicht so früh am Markt gewesen, dass du hättest halt die absolute Spitzenklasse dir sichern können.
Mhm.
Ne? Sondern die waren zu dem Zeitpunkt schon vergeben. Ne? Player wie ein Labs, ein Recreate, Enkime und so waren halt schon am Markt. Und dadurch hatten wir halt sehr viele sehr gute Creator, die aber halt ja dann doch auch irgendwo austauschbar sind, weil du halt, du kannst im Comedy nicht einen so starken USP haben, dass du diesen Bereich für dich ownst. Ne? Sondern du bist halt irgendwie immer ein bisschen austauschbar. Und wir haben uns dann über die Zeit aufgebaut auf so ein Portfolio von 11, 12 Creatern. Und dann haben wir lustigerweise auf der Gamescom 2022, war ich mit Marius, der ja auch
ja,
nächste Woche bei dir
ja,
zu Gast sein
doch.
Wird, glaube ich. Ne?
Ja.
Und Marius war eins unserer ersten Talents. Und dann waren wir auf der Gamescom und haben ganz viele Tech-Creator auf der Gamescom getroffen und wir haben uns mit denen unterhalten. Und Marius hat damals schon relativ gut verdient für seine Reichweite. Und die aber überhaupt nicht. Und ich war der Meinung, Marius verdient so gut, obwohl er keine riesige Reichweite hat, aufgrund der Nische. Und dann habe ich erfahren, dass Leute, die in derselben Nische viel mehr Reichweite haben, viel weniger verdienen als er. Und dann habe ich so angefangen zu rattern. Und lustigerweise waren Marius und ich im Anschluss in Istanbul zusammen, weil ein anderer Creator von uns da eine Haartransplantation bekommen hat. Und dann haben wir uns alle eingeklinkt. Und dann saßen wir auf einer Dachterrasse bei so einer orientalischen Wasserpfeife und ich wollte es die ganze Zeit nicht ansprechen, weil ich von Anfang an diesen Gedanken hatte, Konkurrenz in einem Management ist per se erstmal schlecht, weil dann bildet sich Missgunst und am Ende hast du Missgunst innerhalb deiner eigenen Reihen, das wirkt nicht cool nach außen, das ist nicht gut für die Chemie, ein Management ist auch irgendwo ein Team und diesen Gedanken habe ich dann mit Marius geteilt, dass wir eigentlich mit ihm ein super starkes Zugpferd in dieser Nische haben, was ja auch anscheinend überdurchschnittlich für seine Reichweiten verdient, was er denn davon halten würde, wenn wir zusätzlich noch Tech-Creator unter Vertrag nehmen. Und er fand die Idee super und dann haben wir das Ganze aufgebaut und haben quasi als erstes Nischennetzwerk ein Tech-Netzwerk gebaut. So, das läuft mittlerweile, wir sind mit Abstand der größte Player im Markt und werden zum Jahreswechsel auch noch Zuwachs bekommen und dann quasi komplett in der Positionierung durch sein und sind quasi in dieser Tech-Nische, haben wir uns etabliert, ne, und sind jetzt weiter am Ausbau, weiter am Potenziale erschließen. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, gut, so Nischen können super attraktiv sein, weil sie natürlich viele Kunden potenziell ausschließen, du aber halt gerade in kleinen Bereichen das Potenzial hast, viel effizienter zu arbeiten und ein bisschen umfänglicher und natürlich auch einen deutlich geileren Approach hast, was eine Pitching-Position angeht, als jetzt auf einem allgemeineren Creator. Und was aber halt zusätzlich auch irgendwie dadurch zustande gekommen ist, dass du natürlich immer wieder auch aus der Nische in dein normales Portfolio reinstreust. Weil Jonathan hat sich quasi ab Tag 1 mit dem Ausbau der Nische beschäftigt und ich bin dann, habe mich weiter mit den Normalos, nennen wir sie immer intern, beschäftigt, die halt jetzt keinen speziell nischigen Content machen. Und dadurch, dass wir halt in der Nische viele Kunden akquiriert haben, konnten wir viele Kunden davon auch auf die normalen Creator übertragen, weil die dann gesagt haben, ey, wir arbeiten eh schon mit euch in der Nische zusammen. Jetzt haben wir eine Kampagne, die ist halt nicht nur auf eine nischige Audience fokussiert. Wir würden gerne auch ein bisschen mehr Awareness, bisschen mehr Unterhaltung machen. Wie sieht es denn da bei euch im Portfolio aus? Ne? Und so kriegen wir es halt hin, dass wir aus dieser Nische Kunden akquirieren, die wir halt auch auf unser normales Portfolio streuen, was halt irgendwie ein sehr angenehmer Nebeneffekt ist. Und dadurch haben wir dann diesen Gedanken entwickelt, okay, lass uns ein bisschen nischenorientierter denken, auch einfach aus dem Grund, dass wir halt, wir können bei den Normalos, ne, wie wir sie einfach mal nennen, nicht so wirklich gut vorpreschen, weil es halt andere Player am Markt gibt, die einfach schon größer sind. Das heißt, wir müssen halt am Ende des Tages einen eigenen Management-Ansatz fahren, mit dem wir zeigen, okay, wir haben Management drauf, ne, wir können das und wir können Wachstum, weil du dich natürlich irgendwann, die guten Creator sind vergriffen, Creator von Managements abwerben, ist nie so die feine englische Art, das heißt, du musst dir das nehmen, was noch nicht besetzt ist. Und daraus ist jetzt Anfang des Jahres die zusätzliche Nische Handwerk entstanden, die wir jetzt auch bespielen, um vielleicht einmal so eine Größenordnung zu geben, wie das bei uns intern in der Verteilung ist. Wir haben Stand jetzt 11 Technik-Creator unter Vertrag, ich glaube, 13 normale Creator und 6 Handwerker. Das heißt, der Schwerpunkt liegt immer noch auf den normalen Creatern. Wir bauen aber zusätzlich diese Nischen auf, auch einfach, weil es in diesen Nischen viel weniger Creator gibt. Und seit Jahresanfang bauen wir eben auch die Nische Handwerk aus und sehen da halt so einen starken Wachstumsmarkt drin und sehen jetzt halt auch schon wieder, dass sich daraus wieder Kunden für die Normalos ergeben. Das heißt, du hast halt irgendwie die Möglichkeit, vor allem auch so ein bisschen nachhaltiger zu wachsen, weil gerade, um es jetzt mal auf die Nische Tech zu projizieren, es wird jetzt nicht morgen ein neuer Technik-Creator auf den Markt kommen, der uns sofort alle Kunden wegnimmt. Das heißt, du hast auch einen viel nachhaltigeren Ansatz in deiner Arbeit und kannst auch viel langfristiger mit Creatern planen und nicht von Kooperation zu Kooperation zu Kooperation und von Videoformat zu Videoformat, sondern du kannst das Ganze ein bisschen mehr als Journey sehen und das halt sehr angenehm, ne?
Ja.
Weil du halt auch viel mehr Expertise bindest in dieser Nische.
Ja, ja.
Ne?
Voll gut. Wie läuft das ab? Also wenn ich als Marke, jetzt als Tech-Marke oder Handwerksmarke, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, was mit Handwerk, was ihr damit genau meint, aber wenn ich jetzt in diesem Vertical bin als Marke und ich komme zu euch, buche ich dann alle CreatorInnen, die ihr habt in dieser Nische? Oder wie, weißt du, oder buche ich nur einen? Wie spielt das zusammen?
Also grundsätzlich ist natürlich immer sehr attraktiv, weil angenommen, Kunde A kommt auf uns zu und würde gerne Creator B haben, hat aber nicht das passende Budget. Oder Creator B ist schon exklusiv vergeben. Dann haben wir halt noch ein breites Portfolio aus Creatern, die einen sehr ähnlichen Content-Typ haben, die wir dem Kunden anbieten können. Und so können wir den Kunden zum Beispiel trotzdem an uns binden, obwohl der eigentlich angefragte Creator vielleicht gar nicht verfügbar ist.
Okay.
Und natürlich gucken wir, dass wir so umfänglich wie möglich mit Kunden zusammenarbeiten, dass wir so viele Creator wie möglich in einer Kampagne platzieren. Nichtsdestotrotz ist es meistens so, dass wir Einzelkooperationen mit Marken haben oder mit 2, 3 Creatern, weil in den seltensten Fällen sagen Marken, gib uns alle. Ne, was wir jetzt halt zusätzlich aufbauen, ist, dass wir halt sagen, okay, in diesen Nischen, dadurch, dass wir halt einen Großteil der Creator in der Nische own, verkaufen wir, auf der einen Seite kannst du Videos verkaufen und ein Face, auf der anderen Seite kannst du ja auch Reichweite verkaufen. Ne? Und zum Beispiel im Tech streckt sich unser Content über verschiedene Nischen in dem Bereich Tech. Tech ist ja auch erstmal super allgemein. Also so, ich meine, so digitalisiert, wie wir mittlerweile sind, ja eigentlich alles Tech. Und wo fängt es an, wo hört es auf? Das heißt, wir sind so ein bisschen aufgeteilt auf Gaming, auf Hardware, auf Software und dann vielleicht nochmal so ein extra Bereich Handys.
Okay.
Und im Bereich Hardware musst du dann aber auch nochmal differenzieren. Redest du über Smart Home oder redest du über den neuen PC, den neuen Computer, redest du über irgendwelche Bildschirme, whatever. So, ne? Und dann gibt es ja noch ganz viele Nebenprodukte. Und da bauen wir jetzt zum Beispiel gerade auch einen Reichweitenvermarktungsnetzwerk auf, dass wir halt Kunden anbieten können, ey, auf der einen Seite könnt ihr jetzt den Creator kaufen, habt aber so ein bisschen den Struggle, dass ihr nicht wisst, wie viel Reichweite wollt ihr eigentlich haben, ne? Wie viel Reichweite generieren wir auch? Ich meine, das wirst du ja auch kennen, das liegt ja auch immer nur bedingt in der Hand vom Creator und ist sehr, sehr briefingabhängig. Und da spielen wir jetzt zum Beispiel auch rein, dass wir sagen, okay, gut, wir bilden mit unserem ganzen Netzwerk zum Beispiel eine zugesicherte Reichweite ab und verkaufen die Marken, um sich quasi festen Einfluss in so einer Nische auch kaufen zu können, ne? In Form von Reichweite. Grundsätzlich ist aber so, dass wir immer mehr größere Kunden akquirieren, mit denen wir dann auch umfänglicher arbeiten. Ne? Und das auch durchaus in unserem Interesse, einfach weil du dann, je intensiver du mit einem Kunden arbeitest und je regelmäßiger, desto besser läuft die Zusammenarbeit auch meiner Meinung nach, weil du halt in Absprachen deutlich weniger Zeit aufwendest, weil du halt einfach irgendwann weißt, wie man tickt und du ja auch das Produkt einfach immer besser kennenlernst. Ne?
Ja, wie, also hundertprozentig. Ich glaube, das ist dieser Team-Spirit, ne? Und ich glaube, dass man viel, viel, viel effizienter und effektiver wird, wenn man nicht auf einem Projekt zusammenarbeitet, sondern sich immer, ne, immer weiter versucht, das nächste Ding zu machen, ne? Und das nächste Projekt zusammen rockt. Wie ist das denn? Wie schafft ihr das denn, so Reichweiten zu garantieren? Also wie macht ihr das?
Ja, also das ist im Endeffekt ein Commitment nach unten, ne? Also wir sagen halt, also es ist eigentlich ein gegenseitiges Commitment, ne? Wir geben Brands halt weniger Einfluss, als sie eigentlich hätten. Das heißt, du kannst kein 15-seitiges Briefing vorlegen und dann noch 4 Feedback-Schleifen haben und noch einen Gutscheincode eingeblendet haben. So, weil dann reden wir nicht mehr über organische Reichweiten. Ne, sondern das Ganze ist halt bewusst gedacht für Awareness-Kampagnen. Und wir haben das jetzt zum Beispiel gerade gemeinsam mit der Computerbild, das ist quasi dann im Print das größte Reichweitennetzwerk im Bereich Tech, für die IFA gemacht. Das heißt, die größte Technikmesse Deutschlands, haben wir dann quasi dual bespielt über den über quasi die Kanäle der Computerbild und über unsere Kanäle. Und da ist dann halt der Approach gewesen, ey, schick uns auf die Messe, wir gucken uns an, was interessant ist und wir generieren Content und im Nachhinein rechnen wir ab.
Ach so, okay. Ne?
Also
okay.
Das heißt, du hast halt die Möglichkeit, dass wir sagen, grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir das machen. Wir sichern immer einen CPM zu.
Okay.
Und dann committen wir die Brand darauf, halt deutlich nachsichtiger in Videofreigaben zu sein, dass wir halt wirklich authentischen Content produzieren können, trotzdem natürlich dedicated für die Brand, und wir committen Creator darauf, in ihrer Bezahlung auf CPMs zurückzugreifen. Das heißt, ein Creator wird dann nicht pauschal für das Video vergütet, sondern ein Creator wird abhängig von der generierten Reichweite vergütet. Das heißt, auch wir werden abhängig von der generierten Reichweite vergütet, und das Ganze funktioniert dann so, Brand XY sagt, ey, wir hätten gerne 500.000 Views in der Nische Tech zu Produkt XY, weil das ist irgendwie ein neues Feature bei Google Maps und wir wollen das unbedingt kommunizieren. Und dann machen wir ein CPM aus, da gibt es natürlich immer ein bisschen Verhandlungsspielraum, aber der bewegt sich gerade so Pi mal Daumen bei 50, Organic, und dann committen wir intern unsere Creator drauf. Ne? Und dann hat der Kunde die Möglichkeit, sich Creator auszusuchen, die Content generieren sollen und Anforderungen zu stellen, zum Beispiel, okay, ich hätte halt ungern jemanden dabei, der super offensichtliche Tattoos hat. Oder ich hätte vielleicht gerne eine gewisse Frauenquote dabei. Mhm. Ne? Das gibt ja immer Anforderungen. Tech ist jetzt kein sexy Markt für Frauen, weil es einfach sehr wenig Frauen im Bereich Tech gibt, mhm, auf der Content-Creation-Seite. Aber grundsätzlich geben wir Kunden die Möglichkeit, da halt mitzuwirken. Und dann wird so lange geliefert, bis View-Ziel erreicht ist. Ne?
Okay, krass. Und das heißt, dann macht ein Creator nicht ein Video, sondern halt zwei oder drei, bis halt diese 500.000 erreicht sind.
Genau, also wir haben intern Creator gerankt mit Reichweiten. Das heißt, wir nehmen den Median und gucken, wie viel Reichweite erreicht der so im Schnitt.
Ja.
Und dann haben die Creator die Möglichkeit, wir haben dann eine Kampagne, spielen die intern ein und sagen, ey, guck mal, wir haben 700.000 Views zu dem CPM, wer hat Bock? Ne? Und dann können Creator sich Views claimen. Das heißt, dann sagt ein Creator von uns, ich würde gerne 200.000 Views davon machen. Ne? Das Ganze funktioniert so, first come, first serve. Dann gibt es eine Timeline, die zusätzlich schon am Anfang mit kommuniziert wird. Ein Creator liefert 200.000 Views. Wenn er sie überschreitet, hat er die Möglichkeit, sich gegebenenfalls Views nachzuclaimen. Wenn noch nicht alle Views geclaimed sind. Wenn er sie nicht erreicht, dann müsste er nochmal nachliefern und davon hast du dann eine abhängige Bezahlung. Das heißt, er committet sich quasi auf diese 200.000 Views, kann natürlich auch überperformen. Dann, wenn zu dem Zeitpunkt noch nicht alle 700.000 Views geclaimed sind, kann er dann vielleicht noch auf 250, 300 claimen. Wenn das schon passiert ist, dann haben wir am Ende des Tages eine deutlich stärkere Performance auf Kundenseite. Das heißt, in diesem Konstrukt ist es häufig so, dass Kunden viel mehr Reichweite generieren, als sie bekommen.
Aber die bezahlen auch dafür. Also wenn mehr Reichweite, also du zahlst trotzdem nur die 500.000.
Genau.
Auch wenn dann 700.000 generiert wurden. Das ist ja mega geil für Marken.
Genau, und du hast quasi die Sicherheit, dass diese Reichweite erreicht wird. Ja. Wir committen die Creator drauf. Dafür haben die Creator Freiheit in der Content Creation.
Ja.
Und wir sichern Marken halt feste Reichweiten zu.
Ja.
Und zusätzlich legen wir dazu halt Marktforschung in der Audience unserer Creator an, um halt auch wirklich mit Zahlen, Daten, Fakten belegen zu können, was da denn eigentlich überhaupt so Sache ist, ne?
Mhm.
Und wie viel dann auch Views wert sind, weil das ist ja auch so ein Problem, was wir irgendwie bei uns haben, ne? Was bringen wir jetzt 500.000 Views,
klar,
ne?
Wo
ist mein Return of Invest, ne?
Ja,
und da versuchen wir natürlich immer so ein bisschen zu unterbuttern, weil Social Insights ausbaufähig sind.
Mhm. Und also ich finde das mega spannend. Ursprünglich haben wir auch mal performance-orientiert angefangen abzurechnen bei Charles & Charlotte. Wir haben wirklich gesagt, okay, damals war es sehr, sehr, sehr Conversion getrieben. Hey, wir machen eine Abverkaufskampagne, wir verkaufen den Lippenstift und pro verkauften Lippenstift bekommen wir einen Revenue Share oder sowas. Ne? Es ist natürlich im Endeffekt für eine Agentur, das heißt mega der Pain, ist natürlich total schwer zu kalkulieren. Du weißt selber, es gibt so viele Faktoren im Markt, ne? Sei es das Wetter, sei es andere MarktteilnehmerInnen, sei es das Produkt. Das ist ja viel mehr Risiko für euch. Also warum macht ihr das?
Ganz einfach, das ist aus einem Gespräch mit den klassischen Medien entstanden.
Ja.
Ne, weil wir sitzen sehr eng zusammen mit der Computerbild, wir sprechen viel mit der PC-Welt, mit vielen, vielen Magazinen, die quasi einfach etabliert im Bereich Tech sind.
Mhm.
Und die haben natürlich, das sind ja riesige Unternehmen, die extrem viel Mitarbeiter finanzieren, Infrastruktur finanzieren. Und wir haben aber de facto in unserem Netzwerk mehr Reichweite als die. Also um dir mal eine Kennzahl zu geben, im Bereich Tech haben wir jetzt im Schnitt machen wir so 40 bis 60 Millionen Touchpoints im Monat. Computerbild hat 40, weißt du?
Ja.
Also so, wir haben eigentlich mehr Touchpoints als die, aber die machen offensichtlich deutlich mehr Geld als wir. Und was die halt häufig machen, ist halt ihren Kunden einfach Reichweiten zu verkaufen.
Mhm.
Ne? Das heißt, du hast dann halt irgendeine Werbeanzeige am Rand und die wird halt garantiert, die haben halt die Datenerhebung und sagen, okay, gut, unsere Seite wird x-mal aufgerufen, das heißt, deine Werbung wird so und so oft gesehen.
Okay.
Und dadurch, dass wir uns an deren Sales-Apparat anknüpfen wollen und werden, um halt weiter auch an andere Marken gespielt zu werden, die vielleicht auch einfach noch nicht so affin für die Plattform sind, haben wir dann gemeinsam diesen Gedanken entwickelt, dass wir halt auch ein performancebasiertes Tool brauchen, weil die jetzt nicht anfangen können, Videos zu verkaufen, weil die eigentlich eine ganz andere Dienstleistung verkaufen. Und dann ist daraus der Gedanke entstanden, dass das ja eigentlich eine Dienstleistung ist, die man allgemein anbieten könnte, weil ich bin immer ein großer Fan von Fairness, ne, und von Erwartungshaltung. Und es gibt Markenkooperationen und generell tun wir das. Wir sind sehr offen in der Kommunikation und sagen, ey, wir können das gerne machen, aber es wird nicht funktionieren. Ne? Also am Ende bist du König, du bezahlst das hier, aber erwarte dann nicht den super krassen Output. Ne? Und deswegen gehen wir halt auch in die andere Richtung und sagen nicht nur, okay, leg uns was vor und wir sagen dir dann, wie es läuft, sondern wir legen dir was vor und wir sagen dir, wie es läuft. Und du hast diese Performance-Sicherheit. Dafür zahlst du natürlich einen deutlich höheren CPM, als du jetzt auf einem normalen organischen Video zahlen würdest.
Okay,
ne? Also
ja,
das heißt, wir haben natürlich, ist das irgendwo eine Mischkalkulation, dass wir dann mit dieser Dienstleistung proportional mehr verdienen als mit einem normal organisch performenden Video.
Ja.
Dafür streichen wir dann aber halt auch noch oder drehen nochmal die Extrarunde, wenn eben etwas nicht funktioniert hat.
Ja, check.
Ne? Und am Ende des Tages ist so ein bisschen so eine Bedarfslage im Markt gewesen, die wir gesehen haben. Und zusätzlich halt auch irgendwie so ein Impuls aus den klassischen Medien, den wir halt mit aufgenommen haben. Weil auch wenn Social meiner Meinung nach auch deutlich eher die Zukunft ist, kann man sich, glaube ich, auch viel von den klassischen Medien abgucken, wie die das in der Vergangenheit alles auf die Beine gestellt haben.
Mhm.
Und genau, dadurch haben wir diesen Reichweitenvermarktungsansatz entwickelt.
Ja, super spannend. Und habt ihr so eine strategische Partnerschaft mit denen?
Noch nicht.
Okay.
Noch nicht.
Aber ihr arbeitet viel zusammen, weil das klang ist, du hast es ein paar Mal
genau,
schon gesagt.
Genau, also aber es ist alles noch zum aktuellen Zeitpunkt ist sehr lose,
ja.
Weil Axel Springer ist halt ein Apparat. Ne? Also das ist halt einfach wie eine Partei. Weißt du, das ist ja auch, der Einfluss von diesem Verlag ist ja unfassbar und dementsprechend dauert einfach alles sehr, sehr lange und auch die Computerbild steckt gerade in einer kleinen Umfirmierung, die ziehen mit ihrem Firmensitz aus Hamburg nach Berlin, einige Leute wird es nicht mehr in dem Konstrukt geben und so, ne, weil die eine Office-Pflicht haben und halt gerne in Hamburg wohnen bleiben würden und grundsätzlich haben wir jetzt sowohl für die MWC, das ist so die größte Handymesse Europas, genauso wie für die IFA dieses Jahr, gemeinsam Content produziert auf den Socials der Computerbild, auf unseren Socials und auf deren Website und waren gemeinsam mit denen vor Ort und daraus haben wir jetzt quasi Präzedenzfälle geschaffen, Reichweiten irgendwie mal gesammelt, ne? Und das ist jetzt natürlich ein Modell, was wir in Zukunft viel öfter verkaufen wollen, ne? Dass du halt sagst, okay, du willst eine umfängliche Messeberichterstattung,
ja,
im Bereich Tech, dann mach's halt auf Social,
ja.
Und im Print mit uns.
Ja, voll gut.
Genau.
Wo liegt, also mega, mega spannend, richtig, richtig gute Idee. Gefällt mir, schmeckt mir. Wie hoch ist euer normaler CPM? Also du hast gesagt, performance-orientiert ist 50.
Genau.
Und normal? Kannst du
es
sagen?
Also normal, es kommt immer stark. Ich muss sagen, es ist einerseits schon krass produktabhängig.
Ja, okay.
Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, gerade im Bereich Tech bewegen wir uns, je kleiner die Creator werden, desto höher. Ne, weil wir halt einfach irgendwo so ein Bare Minimum festlegen. Grundsätzlich zwischen 20 und 25 Euro.
Ja.
Je geringer du gehst in den Reichweiten, desto teurer wird's. Einfach weil wir halt einen Mindestsatz für Kooperation haben. Sonst lohnt es sich für uns nicht im Handling. Und wir generell kannst du auch CPMs manchmal gar nicht so richtig bemessen, weil dann wird noch Media dazu gebucht, dann buchst du einen Paketpreis und manchmal haben wir auch Ads, die super krass overperformen, dann hast du irgendwie einen CPM von 3 Euro.
Ja.
Aber so grob im Markt würde ich sagen 20, 25, 30 im Q4 wahrscheinlich ist so der Wert, der sich da gerade so ein bisschen etabliert. Wobei man noch sagen muss, das differenziert sich nochmal, in welcher Nische du dann arbeitest. Ne? Also ob wir im Bereich Handy unterwegs sind oder ob wir auf einmal über E-Autos sprechen wollen. Ne? E-Autos sind dann halt irgendwie deutlich teurer als Handys. Ne? Genau.
Ja.
Das heißt, du zahlst auf jeden Fall mehr für die Reichweite, dafür hast du eben diese Garantie. Ne?
Ja, cool. Und guckt ihr bei der Reichweite, guckt ihr wirklich dann darauf, also das hattest du eben gesagt, Median von Views oder sind es dann doch FollowerInnen? Also wo schaut ihr drauf bei Reichweite?
Nee, wir haben bei uns als Indikator die letzten 15 Videos.
Ja.
Und da streichen wir halt alles, was entweder medialisiert wurde oder super gut und super schlecht performt hat, raus.
Okay.
Ergo, wenn ein Creator immer 50.000 Views macht, aber einmal 4 Millionen, dann streichen wir diese 4 Millionen aus der Kalkulation raus, weil das ja nicht kein Richtwert ist. Ne?
Naja, klar.
Und genau, das heißt, wir berechnen das manuell alle 14 Tage.
Okay, crazy.
Genau, einfach ich denke, man tut sich keinen Gefallen, wenn man jetzt einen großen Creator signed, der hat 1 Million Follower und ich sage ja, grundsätzlich erreicht er ja 1 Million Menschen, aber die tatsächliche Reichweite ist viel geringer.
Ja, ja.
Und am Ende produziert er dann 15 Videos, bis er seine 200.000 Views erreicht
voll,
hat.
Voll.
Und das nutzt sich total ab. Das ist ja auch nicht das Ziel unserer Arbeit, sondern wir haben da schon einen sehr langfristigen Ansatz, weil gerade in der Nische, genauso geil wie die ist, genauso schnell bist du halt auch verbrannt. Ne? Du hast halt nicht noch 15 Handymarken, mit denen du arbeiten kannst, sondern du hast halt die Player, die am Markt sind. So. Und wenn du bei denen verkackt hast, dann hast du halt auch erstmal verkackt.
Ja.
Das heißt, es ist natürlich, ja, Fluch und Segen zugleich. Ne?
Okay, stark. Was ist der kleinste, also wo fängt die Minimum-Reichweite an, die Creatorinnen brauchen, um bei euch am Start zu sein?
Also der kleinste, den wir aktuell unter Vertrag haben, hat, ich meine, mittlerweile 140.000 Follower auf TikTok.
Ja.
Das separiert sich dann immer. TikTok ist schon Zugpferd im Bereich Tech. Da ist es so, dass wir, Instagram kommt dann und dann kommt YouTube. YouTube ist in der Tat relativ schwach bei Tech, warum auch immer. Und genau, der macht gerade im Schnitt so 100.000 Aufrufe.
Okay.
Und wir haben aber andere Creator mit mehr Followern, die weniger Aufrufe im Schnitt machen. Ich würde sagen, so bei 25.000, 30.000 Aufrufen beginnt.
Ja, okay.
Da sprechen wir dann aber auch über CPMs jenseits von 50 Euro.
Ja, ja, ja.
Ne? Und da ist auch so, wir sehen viele Creator auch als Invest. Wir haben unsere großen Zugpferde, die halt über 1 Million Follower haben, auch natürlich einen Großteil der Kunden akquirieren. Und dann haben wir halt kleine Creator, in denen wir halt noch viel Potenzial sehen, die wir dann über Markenkooperationen geben wir denen die Möglichkeit, das Ding Vollzeit zu machen und dann den Invest in ihren Channel zu gehen und halt auch wirklich noch ein Wachstum erzeugen zu können. Ne? Und der kleinste ist Ilias, das ist aber auch einer, der den haben wir im Februar gesigned und der hat seit Februar, also im Februar, als wir den gesigned hatten, hatte der 40.000 Follower. Das heißt, jetzt hat er 140.000.
Schön.
Weil wir halt in den Markt gegangen sind, wir haben gesehen, okay, der hat halt irgendwie, der hat super viel Potenzial, sind wir mit ihm ins Gespräch gegangen und sind dann auch aktiv an seinem Ausbau beteiligt. So.
Ja. Und diese Potenzialanalyse, macht ihr das manuell? Ist das Erfahrung? Ja. Habt ihr ein Tool dafür?
Bauchgefühl.
Ja. Worauf achtet ihr da? Also was?
Content, auch gerade im Bereich Tech, ist Apple halt nicht so geil. Weil
Apple? Also Content über Apple?
Ja. Ist reichweitenstark, aber schlecht monetarisierbar.
Mhm.
Weil du halt klar, also einerseits hat Apple eine Regelung, dass du, wenn du Apple hat so eine Hierarchie und je höher du mit denen als Reseller gelistet bist, ab einem gewissen Punkt darfst du kein eigenes Footage mehr von Apple-Produkten erstellen, sondern du musst dann offizielles Footage von Apple nehmen. Wir haben das zum Beispiel mit einem großen Kunden von uns mit Sparhandy, die sind in dieser, Sparhandy ist die Mobile-Zone, die verkaufen so 600.000 Smartphones im Jahr.
Ja.
Für die machen wir die Always-On-Produktion auf TikTok. Die sind zum Jahreswechsel in der Hierarchie bei Apple einen Schritt höher gestiegen und seit April dürfen wir kein Apple-Content mehr posten auf dem Channel, weil wir dürfen kein Content erstellen zu Apple-Produkten, weil das ist denen nicht zugesagt.
Und was schickt Apple dann an Content, also was ist dann der Content, den du von Apple bekommst?
Gar nichts.
Gar nichts.
Apple ist kein Thema mehr auf dem Channel, weil Apple halt eine so krasse Positionierung im Markt hat, dass die halt sagen, wir wollen überhaupt nicht riskieren, dass Reseller unser Image zerstören durch die Werbung, die sie über uns machen.
Ach, wild.
Weißt du, was ich meine?
Ja. Yeah.
Und dadurch hast du halt bei Apple-Produkten, du hast natürlich diese ganzen Randprodukte. Du kannst irgendeinen Armbandhersteller von einer Apple Watch haben. Natürlich kannst du Mobilfunkanbieter haben. Du kannst über Software sprechen und häufig zum Beispiel machen was mit Google zu Kampagnen, die dann ganz gezielt auf iPhone-Nutzer abzielen. Auch viele Mobilfunk, also Handyhersteller zielen auch auf Apple-Nutzer ab, weil sie die quasi zum Switch bewegen wollen. Ne? Also es gibt schon dann immer noch interessante Kunden, aber dieser Main-Approach, dass halt ein Apple-Creator für Apple-Werbung macht, der ist nicht gegeben. Hm. Das heißt, wir achten halt schon drauf, dass der Content so ein bisschen diversifizierbarer ist, ja. Damit du halt einfach ein breiteres Feld abdecken kannst. Und Ästhetik ist super wichtig, wobei wir da auch gerne Hilfestellung leisten. Und ja, Redefluss, super wichtig. Auch natürlich die Optik. Ne? Es ist super wichtig, dass Creator sein Gesicht zeigt, sonst funktioniert es überhaupt nicht.
Ja, stimmt.
Genau, aber das ist auch so ein Step, den haben wir in der Nische mit allen Creator am Anfang gemacht. Zum Beispiel Yusuf, unser größter Creator, der hat am Anfang, als wir ihn unter Vertrag genommen haben, nicht sein Gesicht gezeigt. Und dann haben wir uns Schritt für Schritt mit ihm dahin entwickelt, dass er sein Gesicht zeigt. Und mittlerweile ist er total fein damit, vor der Kamera zu sprechen.
Geil, richtig,
ne? Gut. Und das ist natürlich auch, in so einer Nische hast du auch die Möglichkeit, so intensiv zu arbeiten, weil du halt die Erfahrung im Markt hast. Und primär ist aber Bauchgefühl. Du sagst, okay, gut, der könnte funktionieren und dann versuchst du es mit ihm.
Ja, crazy. Ja, sehr, sehr stark. Und also Tech verstanden, wie kommt ihr auf das Thema Handwerk?
Ja, sehr interessant. Wir haben der liebe Morris, der ist bei uns seit 2 Jahren unter Vertrag.
Ja.
Mittlerweile.
Tech ist ein Tech-Creator?
Nee, ist ein Handwerker.
Okay.
Der ist aber gekommen über einen anderen Creator. Der wurde uns empfohlen und der war so, ich war mir gar nicht so krass bewusst, dass der super relevant im Handwerk ist, weil ich halt in diesem normalen Creator-Kosmos war. Und der macht Comedy-Sketche auf dem Bau. Und okay. Dann halt so diese Hierarchien, keine Ahnung. Ne? Das kennst du ja auch, so diese typischen Klischees bildet der halt.
Ja, voll.
Ne? So, und es gibt immer Witze über Elektriker und der Maurer ist immer besoffen und so weiter. Ne? Also so, du hast das, diese Klischees. Ist halt geil, weil der macht Sketche auf dem Bau und greift halt immer wieder so Alltagssituationen auf. Und alle aus dem Handwerk können total relaten und sind halt so, Digga, voll geil, habe ich vor 3 Tagen erlebt. Oder auch diese typischen Baustellensprüche, ne? So, wo du dir halt einfach so denkst, okay, geil, ist schon stumpf, aber schon sehr witzig. Ne? So. Und der macht halt ausschließlich solchen Content. Das heißt, der war halt für mich erstmal interessant, weil er halt reichweitenstark war und Sketche gemacht hat. Sketche sind ja super nice, um Produkte zu integrieren. Weil du kannst ja einfach einen Sketch um so ein Produkt aufbauen, ja, ohne total. Dass es zu werblich wird.
Ja.
Ne? Und deswegen habe ich ihn erstmal unter Vertrag genommen. Und irgendwann kam es dann, da muss ich auch sagen, da war ein Ticken mehr Glück als Verstand dabei. Dann kam die Bild auf den zu und der hat auf der größten Dachdeckermesse einen Award gewonnen als bester Dachfluencer. Eigentlich super irrelevant, aber liest sich natürlich geil, wenn das als erstes dasteht, wenn du deinen Namen googelst. Dann kam die Bild, dann hat die Bild einen Artikel über ihn geschrieben, beim Frühstücksfernsehen, bei ProSieben.
Was?
Und dadurch hat er so von jetzt auf gleich so einen krassen medialen Push bekommen.
Oh Mann.
Also der hatte davor schon super Reichweiten, aber seine Positionierung war auf einmal eine ganz andere. Er war nicht nur der Typ, der irgendwelche komischen Sketche macht und halt witzig ist, sondern er war auf einmal der beste Dachfluencer.
Ja.
Und dann kamen halt direkt Marken um die Ecken, die gesagt haben, dich wollen wir haben. Und dann habe ich so gesehen, krass, so Marken, mit denen hatte ich noch nie zu tun. Da kam DeWalt auf uns zu, riesiger Werkzeughersteller aus den USA und will über eine Bestandskooperation sprechen. Und ich so, okay, keine Ahnung, auf einmal sehe ich so, ich gucke dann, noch nie gehört den Namen, ne? Ich habe auch 2 linke Hände und keine Ahnung, Milliardenunternehmen aus den USA machen halt nur Werkzeuge für die Baustelle. Und dann habe ich so langsam halt so gerattert und im selben Zug habe ich Ben entdeckt. Ben Berger ist ein Tischler und den habe ich dann entdeckt, weil der uns auf Instagram gefolgt ist, warum auch immer, unserem Unternehmensaccount. Und dann habe ich ihn angeschrieben und meinte so, ey, machst du eigentlich coolen Content, hast mal Bock zu schnacken? Und dann habe ich auch mit ihm gesprochen und dann entwickelte sich so diese Vision von, wir könnten doch im Bereich Handwerk auch eine Nische aufbauen. Und der Bereich Handwerk ist doch fast sogar noch, ich will nicht sagen geiler, aber genauso geil wie Bereich Tech, weil was im Handwerk total bewundernswert ist, ist, du hast Leute, die arbeiten in dieser Branche, die leben aber für diesen Job und beschäftigen sich deswegen total gerne in ihrer Freizeit auch mit ihrem Job, gucken sich Videos an über das Handwerk, haben aber, dadurch, dass es ihr Job ist, eine super krasse Kaufkraft. Das heißt, ich bin auf einmal B2C und B2B mit einem Content und Leute, die Tech interessiert haben oder Tech interessiert sind, die haben ja keine exponentiell höhere Kaufkraft. Okay, vielleicht kaufen die sich tendenziell öfter neue Handys oder öfter neue Produkte, aber der Bedarf ist eigentlich gar nicht da. Handwerk hat aber halt eine realistische Nachfrage, weil die Leute halt auch wirklich in dieser Branche arbeiten. Ne? Mhm. Die brauchen Schrauben, die brauchen Voll. Holz, die brauchen Leim und whatever so. Ne? Und das ist mir dann auch erst so richtig bewusst geworden. Und es ist halt ein komplett neues Spiel, weil die Branche Handwerk hängt krass in der Zeit zurück. Wie bei allem. Die ist noch nicht digitalisiert. Influencer ist für die was super Neues. Es gibt so ein paar, die sind schon länger dabei. So, aber es gibt vielleicht auf dem Markt 3, 4 Influencer, die schon länger dabei sind. Und die anderen kommen gerade erst hoch. Dann habe ich halt gesagt, weißt du was, das machen wir jetzt. Und dann war ich im März auf Handwerksmessen. Ich war auf der Zukunft Handwerk in München. Ich war auf der Eisenwarenmesse in Köln. Und dann war ich auf der Dach und Holz. Und super witzig mit Ben und Morris. Und dachte mir, okay, ich gucke mir das mal an. Ich muss das irgendwie verstehen. Oh, und es ist super witzig. Also es ist, weil Handwerk ist schon angenehm stumpf. Ne? Also die Leute sind einfach komplett straight zu dir. Die sagen dir direkt deine Meinung. Das ist ganz, auch ganz angenehm. Aber kann halt manchmal auch ziemlich hart sein, wenn du es noch nicht gewöhnt bist. Und du gehst auf diese Messe und an jedem Stand gibt es einfach so, es gibt überall Bier und alle um 11 Uhr schon so ein Bier in der Hand, aber so und gucken sich dann irgendwas an und auch so super witzig, macht mega viel Spaß. Auch krasse Gemeinschaft in der Branche. Habe ich selten so erlebt, dass eine kollektive Begeisterung für einen Beruf existiert. Ne? Auch so dieses, wir schaffen etwas, ne? Das ist ja wirklich geil. So, ich war dann auf der Dach und Holz, das ist die Messe für Zimmermänner und für Dachdecker und natürlich auch innen, ne? Unfassbar krass, 60.000 Menschen und alle laufen in Tracht rum und gucken sich das da an und Alter. Probieren die neuesten Maschinen aus und dann gibt es irgendwo welche Standpartys, die dann noch richtig abgehen, ne? Also mega geil und da habe ich dann quasi die restlichen Trader aus unserem Management kennengelernt. Das ist Fiete, der Holzbock. Das ist,
Jim, ich komme nicht mehr klar, es ist so lustig.
Das ist dann zum Beispiel der größte Zimmermann Deutschlands. Dann Morris ist der größte Dachdecker Deutschlands. Ben ist einer der größten Tischler Deutschlands. Dann haben wir noch die Jenny. Jenny ist Spenglerin. Das ist quasi, Spenglerin ist ein aussterbendes Gewerk. Das sind quasi, also ursprünglich sind Spengler alle, die sowas mit Blech machen.
Ja.
Aber sie macht das quasi als Dachdeckerin. Das heißt, sie baut so Blechdächer. Mhm. Und davon gibt es nur noch super wenige in Deutschland. Super interessant, kommt aus München. Die ist dann noch bei uns. Und dann haben wir noch Mara, Maras Restauratorin und Janis, der ist auch Tischler. Ne? Und das ist halt irgendwie super geil, weil du jetzt wieder so ein neues Netzwerk hochziehst und du entdeckst so die ganzen Hidden Champions der deutschen Wirtschaft. Weißt du, ich sitze dann in irgendwelchen Briefing-Calls und höre mir 3/4 Stunde lang Briefing über Klemmzangen an. Weil das ist halt eine neue Klemmzange und die ist halt viel besser als die alte. Weißt du, und du sitzt
na
da
klar,
und bist so,
na klar.
Ist so höchst interessant, ja. Aber es ist natürlich krass, krass nischig, aber halt super geil, weil es irgendwo so ein bisschen, es gibt gerade eine, ja schon eine Krise im Handwerk, alles wird teuer, also alles ist teurer geworden, Baustoffe sind brutal viel teurer geworden, du hast ein großes Problem mit Fachkräften, ne? Es gibt zu wenig geschulte Fachkräfte, du hast viel zu wenig Wohnungen in Deutschland, jedes Jahr fehlen mehr Wohnungen, aber bauen wird teurer und wir brauchen preiswerten Wohnraum, das heißt, du hast so ganz viele Krisen in der Branche und was halt mega geil ist, ist durch Influencer auf Social Media im Handwerk hat quasi das Ende der Kette, der Handwerker, über dem kommt der Meister, der den Betrieb führt, über dem kommt der Auftraggeber, der Bauherr, der die Baustelle leitet, über dem kommt die Industrie und mit der Industrie zusammen ist da irgendwo die Politik, der eigentlich nur am Ende da ist und dann von 6 bis 16 Uhr auf der Baustelle steht, der hat auf einmal riesige Reichweiten und kann mitreden und kann Probleme ansprechen. Und das ist halt mega geil. Dass du halt auch wirklich einen Einfluss hast, weil der Content streut natürlich auch. Ne? Also es ist nicht so, dass die jetzt nur Handwerker in ihrer Community haben. Es gibt generell so eine Begeisterung fürs Handwerk, aber du hast halt einen krassen Einfluss. Zum Beispiel Ben, du musst in Deutschland für deinen Gesellenbrief zahlen. Also das ist so, wie wenn du für dein Abiturzeugnis zahlen müsstest, damit du es bekommst.
Habe ich auch gemacht, damit ich es bekomme.
Ja, aber wahrscheinlich, weil du es zu spät abgeholt hast.
Spaß.
Ich muss zahlen, weil ich habe es nur bekommen, wenn man alle Bücher abgegeben hat. Und ich hab nicht mehr alle Bücher gehabt. Dann musste ich erst meine Buchrechnung begleichen, bis ich mein Zeugnis hatte.
Ja.
Das ist auch so ungefähr 9 Monate nach Schulschluss passiert, bis ich es gebraucht habe. Und auf jeden Fall musst du für deinen Gesellenbrief zahlen. Und der hat dann ein Video darüber gemacht und sich darüber abgefuckt, weil der meinte, das kann doch nicht sein, dass ich für meinen Gesellenbrief Geld bezahlen muss. Ne? So, das sollte doch eigentlich einfach gegeben sein. Und dann hat in der Tat seine, also du hast halt immer so Handkreiswerkschaften, weißt du, die halt so für den Kreis zuständig sind. Und die hat quasi die Bezahlung für den Gesellenbrief daraufhin abgeschafft. In diesem Landkreis ist der Gesellenbrief seitdem umsonst.
Das ist ja krass.
Und das halt schon irgendwie super geil, weil du halt wirklich Einfluss üben kannst, ne? Weil sich dann hunderte Leute bei der da beschwert haben, offene Briefe geschrieben haben und gesagt haben, ey, wie kann das sein, dass das Geld kostet? Und das ist halt irgendwie geil, weil du wirklich tief in der Gesellschaft ansetzt, auch irgendwo Probleme löst und was halt auch ein Ding ist, wo ich sage, wenn ich jetzt den Purpose meiner Arbeit sehe, Handwerk ist kein konsumorientiertes Marketing. Es ist ziemlich qualitätsorientiertes Marketing, weil die Branche super penibel ist. Ich kann nicht für Scheißprodukte Werbung machen. Das geht nicht. Ich kann nicht für Parkside Werbung machen. Dann werde ich zerrissen. Dann glaubt mir niemand mehr. Mhm. Also ich muss für gute Produkte mit einer hohen Produktakzeptanz werben. Und dann hat das auch eine starke Werbewirkung. Niemand wird sich aber ein Fenster, für das ich Werbung mache, kaufen, wenn er es nicht braucht.
Mhm.
Weißt du? Also ich bin nicht da und ich bewerbe, keine Ahnung, den nächsten Eistee, der auf den Markt kommt. Und sorgt dafür, dass halt alle zum Supermarkt rennen und sich diesen Eistee kaufen, weil sie super viel Bock auf diesen Eistee haben. Sondern ich bewerbe gute Produkte, die gebraucht werden und fördere eine Kaufentscheidung erst, wenn sie auch getroffen werden muss. Und das halt irgendwie ein bisschen, das wenn ich jetzt meinen Moralkompass frage, gibt mir das einen, weißt du, gibt mir so eine angenehme Langfristigkeit da drin. Ne? Dass ich auch wirklich sage, das ist etwas, wo ich auch einen tieferen Sinn sehe. Ne? Was irgendwie wirklich Spaß macht und wir machen auch immer wieder Pro-Bono-Sachen, ne, für, ob es jetzt für Spenden ist oder zum Beispiel Fiete und Janis, das sind Brüder, die kommen aus Hamburg, mit denen machen wir ganz viel mit Viva Con Aqua zusammen und so. Ist halt auch irgendwie geil, ne, weil die Leute in der Branche wirklich noch, auch das ist noch eine richtige Fanbase und so eine richtige Community, das, was man vielleicht heute bei vielen Creatern ein bisschen vermisst. Genau. Und das bauen wir jetzt gerade aus, sind weiter auf Akquise. Genau, im Januar steht die nächste Handwerkmesse an mit der Bau in München. Ja, ist auf jeden Fall ganz geil.
Also geil, Jim, ich muss sagen, richtig, richtig krasse Story. Ich habe mich echt hier ich saß richtig gebannt im Stuhl und ich muss sagen auch mal Chapeau an euch und euer Innovationspotenzial. Also während alle irgendwie auf die klassischen Lifestyle-Kategorien springen, ne, Kosmetik, Food, Sport. Und ich weiß gar nicht, weil du eben meintest, ich weiß gar nicht, ob Handwerk so klein ist. Ich glaube, es ist riesig als Bubble und wir haben halt auch Caparol, DAW, sagt ihr das was?
Ja.
Wir arbeiten mit denen zusammen. Ich weiß, was das für ein Thema ist. Ich weiß, wie viel Leidenschaft und Herzblut da drin stecken, wie groß der Markt auch ist. Aber in unserer Medienbubble ist es halt so im Abseits. Und das ist kompletter Quatsch.
Super irrelevant.
Weil das krass, genau, weil das auch krass viel Wert schafft, was die Leute da machen und auf die Straße bringen. Deswegen richtig, richtig guter Input, freut mich mega.
Ja, vielen Dank. Und vielleicht als Side-Fact, Baubranche, ein Drittel des BIPs in Deutschland.
Ja, yeah, here we go.
Also riesiger Wirtschaftssektor.
Große Zukunft für Hypemakers.
Hoffentlich.
Wir wollten eigentlich noch über die Zukunft des Influencer-Marketings sprechen, aber mit Blick auf die Zeit, lass uns das nachholen, lass uns safe nochmal einen zweiten Teil machen, wenn du wieder um 5.30 Uhr nach einer Party, nach deiner Party, hey, oder wenn du im November da bist, für die Berlin-Party, vielleicht kriegen wir das hin.
Das wäre mal ein guter Anlass.
Oder? Lass uns das vielleicht nochmal machen, das fände ich spannend. Und dann unsere zwei Abschlussfragen. Erstens, was ist der geilste Scheiß, den du auf Social kürzlich gesehen hast?
Also ich muss sagen, was heißt geilster Scheiß? Geil vielleicht gar nicht gleichzusetzen mit gut.
Ja.
Aber ich fand die gesamte Bubble rund ums Oktoberfest extremst entertaining. Und ich muss sagen, ich finde es krass, wie so klassische Volksfeste auf Social Media so viel Anklang finden.
Immer ne? wieder vor
also,
allem.
Also ob es
ne?
dieser Markus Söder Sound ist, der ja wirklich super stumpf ist.
Ja.
Ne?
Ja.
Der aber von, also ist brutal viral gegangen. Oder irgendwelche alten Songs, die du eigentlich vielleicht mal super besoffen im Bierzelt grölst, die dann halt irgendwie zu TikTok-Sounds werden, zu denen alle irgendwelche Tänze machen. Und aber auch so irgendwie diesen, das ich find auch, das hat wieder so gezeigt, also jeder war auf dem Oktoberfest und ich finde, das fand ich so, auch die Influencer, wie viele Influencer auf dem Oktoberfest waren, was das mittlerweile auch für ein Prestige-Event geworden ist, das fand ich so, das hat mich schon ziemlich krass geflasht, auch international, ne, dass dann irgendwie ist, okay, gut, irgendwelche internationalen Streamer sind da und so, das fand ich schon sehr interessant, wie sehr sich so etwas auch in den neuen Medien etabliert hat, ne, wo man ja vielleicht auch sagen könnte, ja, okay, ne, das schafft sich jetzt irgendwann mal so ein bisschen ab mit den Generationen. Die Leute haben halt keinen Bock mehr, sich 2,5 Wochen in einem Zelt mit 8% starkem Bier das Bewusstsein wegzusaufen. So. Aber anscheinend ist es nachgefragt. Das fand ich ziemlich überraschend.
Ja, voll. Nee, also ich fand's auch crazy. Und ich habe auch witzigerweise eine Statistik gelesen, dass das Oktoberfest immer jünger wird. Also dass die 18- bis 25-Jährigen mittlerweile, ich weiß nicht, ein Drittel oder sowas ausmachen und dass es vor 10 Jahren noch wesentlich weniger war. Das finde ich schon crazy.
Ja, ich finde es auch, also auch wenn du, ich war vor 2 Jahren auf dem Oktoberfest, ich fand es sehr witzig. Und seitdem habe ich es nicht mehr geschafft, weil ich mir auch gar nicht mehr, ich habe es dann immer vor mir hergeschoben und war so, ja, okay. Und dann 6 Stunden Zug, hat auch keine Lust. Aber auch von dem, was man sieht, wie viel Content von so einem Event generiert wird und dass auch sich wirklich da alle committen und mit einer Tracht rumlaufen und so. Also, wie akzeptiert das auch einfach ist.
Ja,
das
ist schon
wie die Leute einfach Wahnsinn. So sind. Klar, ich komme da, ich kreuze da einen Tracht auf, ich gehe in das Zelt, ich mache hier irgendwie irgendwelche Attraktionen, die da seit 50, 60 Jahren gepflegt werden, mache ich einfach mit. Ich setze mich irgendwie auf eine drehende Scheibe und gucke, dass ich als Letzter drauf sitzen bleibe und so. Dass sowas einfach mitgemacht wird, finde ich schon sehr cool. Und dass da auch die junge Generation anknüpft. Klar kann man über viele Dinge streiten, auch gerade in Bayern so. Ne? Mhm. Aber das finde ich schon sehr interessant.
Cool, 100%. Und sag mal, wen würdest du als Nächstes auf dem wunderschönen grünen Stuhl hier bei uns in den Podcast einladen wollen?
Ich weiß nicht, wie weit fortgefahren ihr mal mit euren Anmeldungen seid.
Boah, das müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen.
Genau, also weil ich würde, glaube ich, ziemlich gerne, ich habe da ziemlich lange drüber nachgedacht, weil ich finde es immer so ein bisschen unfair, wenn man jemanden einlädt, der so in seinem direkten Umfeld ist. So mit bisschen Vitamin B, okay, jetzt schicke ich dich da auch mal hin. Ich würde, glaube ich, super gerne, weil das auch mal ein bisschen anderer Charakter wäre, ich würde gerne Nauti, Maximilian Anziele, aus München einladen.
Okay.
Der ist, der hat da seine Agentur, die Social Media Pirates. Und das ist ganz cool, weil der hat auch, mit dem hatte ich lustigerweise früher mal einen Podcast.
Nein, das ist ja witzig.
Genau, das hieß damals Vertical Shit. Und wir waren so ein bisschen der andere Marketing-Podcast, haben das dann irgendwann aus gegenseitiger Unzuverlässigkeit eingestampft und auch so ein bisschen den Kontakt verloren. Aber das ist, glaube ich, jemand, den ich gerne sitzen sehen würde.
Ja, cool.
Genau. Musst du mal gucken, wie das da terminfindungstechnisch aussieht, weil der in München sitzt. Aber es ist auf jeden Fall jemand, der immer ziemlich viel zu sagen hat und auch irgendwie ein geiler Charakter ist.
Na, das finde ich gut.
Ziemlich extrovertierter Typ.
Ja, ich glaube, ganz München muss jetzt erstmal ausnüchtern nach dem Oktoberfest, aber wenn der Prozess abgeschlossen ist, dann haue ich ihn an und dann holen wir ihn hier in die Hauptstadt.
Unbedingt.
Cool, Jim, tausend Dank. Richtig nice. Dann perfekt, danke. Mein Lieber. Danke für den Austausch. Bis dann. Ciao, ciao.
Perfekt.
So, das war's. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schickt uns bitte Feedback auf allen Plattformen, E-Mail, MySpace, Instagram, LinkedIn, Rauchzeichen, Flaschenpost. Wir sind überall am Start. Ich fände es cool, weil wir könnten dann auch eure Fragen, eure Gedanken mit in die Show einbauen. Das könnte vielleicht ein neues Format werden. Von daher freuen wir uns sehr, von euch zu hören. Und ansonsten empfehlt uns bitte weiter. Je mehr wir gehört werden, desto mehr spannende Gäste bekommen wir. Vielen lieben Dank und habt noch einen ganz tollen Tag.
Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.